gibt Situationen, die sind einfach so abgefahren und so witzig, dass du kannst es einfach nicht glauben. Wie jetzt diese Geschichte hier mit der Patientin, die glaubt, dass ich ein Notarzt bin. So, und ich habe irgendwann diese witzigen Geschichten, mit denen bin ich einfach mal zu Open Mics gegangen, also wo Comedians ihre Gags testen, und habe mal geguckt, funktioniert das? Können Leute darüber lachen?
1969 stirbt der 8-jährige Björn nach einem Verkehrsunfall. Die Hilfe trifft zu spät ein. Aus diesem Schicksal entsteht die Björn-Steiger-Stiftung. Ihr Ziel? Die Notfallhilfe in Deutschland zu verbessern. Sie engagiert sich für den Ausbau moderner Notrufsysteme und stößt Innovationen im Rettungswesen an. Dabei setzt sie entscheidende Impulse wie die Einführung der 112. Die Björn-Steiger-Stiftung. Gemeinsam Leben retten.
Folge 103. Lachen, lernen, Leben retten. Notarzt und Comedian Dr. Lüder Warnken über seine Mission, Deutschland zum besten Ersthelferland der Welt zu machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts der Björn-Steiger-Stiftung. Jedes Jahr geraten Menschen in Notfallsituationen und oft entscheidet nicht nur der Rettungsdienst über Leben und Tod, sondern die Menschen, die zufällig daneben stehen. Trotzdem haben viele Angst zu helfen, Angst auch etwas falsch zu machen, Angst, Verantwortung zu übernehmen. Unser heutiger Gast hat daraus eine Mission gemacht. Er ist Notarzt, Ausbilder, Autor und wahrscheinlich einer der wenigen Menschen in Deutschland, die Erste Hilfe mit Stand-up-Comedy verbinden. Sein Ziel? Deutschland zum besten Ersthelferland der Welt zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Lüder Warnken.
Ja, danke schön für die Einladung.
Lüder, die meisten Menschen kennen dich heute als Notarzt und Comedian. Wenn du dich selbst in einem Satz beschreiben müsstest, wer genau ist Dr. Lüder Warnken?
Ja, ich würde sagen, ich bin ein Notarzt, der versucht, mit dem Vehikel Humor mehr Menschen zu zeigen, wie einfach das ist, im Notfall das Richtige zu tun.
Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Notfallmedizin dein Weg sein könnte? Ich meine jetzt eher den medizinischen Lebensweg.
Ja, also ich war so ein bisschen nach dem Abitur, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und wenn da jemand gesagt hätte, Lüder, wie sieht's aus mit Medizin, hätte ich auch gesagt, nee, klar, auf jeden Fall. Und dann habe ich ein soziales Jahr gemacht und damals mit den Zivis, die es da auch noch im Rettungsdienst gab, beim ASB in Erlangen so einen Sanitätskurs gemacht. Das war so ein 2-Wochen-Kurs für, ne, was mache ich in einer Notfallsituation, was gibt's für Krankheitsbilder. Und das fand ich so toll, auch wenn das jetzt nur 2 Wochen war. Und dann ging das gerade los, dass es diese Berufsausbildung zum Rettungsassistenten gab, die 2-Jährige, und hat gesagt, Mensch, jetzt im Oktober geht das los. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Und das war so, würde ich sagen, mein Einstieg über diesen, ja, Sanitätskurs mit den Zivis damals.
Gab es ein besonderes Erlebnis, was dich besonders geprägt hat oder was du bis heute nicht vergessen hast?
Jetzt im also sozusagen als Start oder generell?
Ja, als Start, also wo du sagst, okay, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, da passiert ja richtig was.
Ja, ich würde sagen, es war so die Tätigkeit an sich, dass man sagt, es ist so ein bisschen so dieses, ich habe jetzt nicht unendlich viel Zeit. Ich muss in kurzer Zeit entscheiden, was tue ich jetzt hier in welcher Reihenfolge. Und das in Kombination mit diesem Patienten, der wirklich ein Riesenproblem hat. Und das war so dieses Ding zu sagen, hey, man kann da ganz schön viel reißen, obwohl da so sehr zeitlich pressiert hier gerade, so mit einfachen Schritten. Und das war wirklich, und da muss ich nochmal zu diesem 2 Wochen Sanitätskurs zurück, das war schon mein Aha-Erlebnis, und das hat sich dann auch in der Ausbildung, wo ich auch dachte, na, vielleicht habe ich nach einem halben Jahr keine Lust mehr. Kann ja auch sein. Ist ja, kann man ja ausprobieren und sagen, hey, du, das ist wirklich gar nichts für mich. Aber das war vielleicht nicht so dieses eine, aber vom Gefühl her war es das, in kurzer Zeit mit wenigen Dingen so viel Verbesserung schaffen zu können, würde ich sagen.
Und dann hast du Medizin studiert in Erlangen? Nein.
Oh. Ja, doch, auch. Das habe ich, genau. Also, ja, also mein Weg war dann wirklich, ich habe dann immer von Amerika gehört und die Paramedics und die haben keine Notärzte und das soll total toll sein. Und andere haben gesagt, nee, Lüder, du, die laden die Patienten nur ein und bringen die in die Klinik völlig unversorgt. Und dann habe ich in Los Angeles den amerikanischen Paramedic gemacht Und fand ich auch total super, eben weil es keine Notärzte gab und weil damals auch Trauma schon so hoch standardisiert war, die Versorgung. Das fand ich richtig, richtig cool. Ich hatte ein Jobangebot.
Die fahren dann ja auch mit den Feuerwehrautos los, glaube ich, ne? Und da fährt man ja, mit diesen.
Ja, die haben das auch, aber die haben schon auch sozusagen Ambulance Cars, also ne, so vergleichbar zum Rettungswagen. Und dann hatte ich ein Jobangebot, das haben die mir in der Prüfung gemacht. Ich habe aber keine Arbeitserlaubnis bekommen. Und dann kam ich ja zurück nach Deutschland und habe gesagt, Mann, was mache ich jetzt? Und damals war das im Rettungsdienst ja noch so, wenn im Notfall musste man sich überlegen, welcher Notarzt kommt da jetzt gleich, dass der mich nicht total zusammenscheißt, wenn ich hier einen Zugang lege für eine Infusion. Und ja, und dann habe ich einfach nochmal kurz Medizin studiert. So. Oh ja. In Erlangen und dann noch in Lübeck.
Und dann auch während des Studiums nicht auf Abwege gekommen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Man kann sich spezialisieren, auch in andere Richtungen, die vielleicht faszinierend sind, aber...
Auf Abwege, das lässt natürlich hier Raum für Interpretationen, aber nee, also ich bin schon der Notfallmedizin bin ich treu geblieben und dann auch so ein bisschen in diesen Bereich Ausbildung reingerutscht, weil ich aber glaube, dass das besonders auch im Sektor Notfallmedizin, auch im professionellen Bereich, dass wir immer über 1000 Sachen reden, uns nicht so richtig darüber Gedanken machen, was braucht unsere Zielgruppe wirklich. Und von daher bin ich sehr bei Notfall und letztendlich dann auch in der Anästhesie gelandet, also so von der Fachrichtung her.
Und jetzt hast du seit Jahrzehnten im Grunde Rettungsdienst, Einsatzerfahrung, tausende Einsätze erlebt. Gibt es diesen einen Einsatz, den du nie vergessen wirst? Und welcher war das?
Also es gibt natürlich sehr eindrückliche Einsätze, so von was ja auch so die Assoziation oft ist, oh, Rettungsdienst, alles furchtbar krass, schlimme Einsätze, ja. Aber ich glaube, es war ein Einsatz, der jetzt für uns im Rettungsdienst eigentlich sehr Routine ist, dass eine Patientin mit einem Oberschenkelhalsbruch. Aber die Vorgeschichte von der Patientin und ne, als wir dann mit ihr gesprochen haben, war eben, sie hat sich vor 2 Jahren von ihrem Mann getrennt und sie konnte endlich Dinge tun, die sie schon lange tun wollte, sich mal mit ihren Freundinnen treffen, übers Wochenende wegfahren. Das war alles nicht möglich und dann war das halt ein Tag, da hat es ein bisschen geregnet, dann ist gefroren, dann ist sie aus dem Haus raus. Ist ausgerutscht, ist gestürzt, hat Oberschenkel-Halsbruch erlitten und die war so verzweifelt, diese Frau, die jetzt sagt, meine Güte, jetzt habe ich irgendwie 40 Jahre hier, eher so wie sie sagte, unter ihrem Mann gelitten und ist endlich frei und jetzt bricht sie sich den Oberschenkel. Also was da so, also nochmal, das ist für uns und von der Versorgung her so ein sehr, sehr Standard-Notfall und sehr für uns undramatisch, aber für die Patientin, die war so entrüstet und so verzweifelt, wie das jetzt sein konnte, weil sie auch von einer Freundin wusste, die hat den Oberschenkelhals mit vielen Komplikationen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das schon auch das Schicksal, was dahinter steht. Und wir geben den Patienten in der Klinik ab und fragen natürlich manchmal auch nach, wie ging das weiter, was ist dabei rausgekommen. Aber na, dann kriegen wir das nicht weiter mit, was das für sie für ein Ding gewesen ist. Ja, da muss ich schon heute auch noch dran denken.
Das ist interessant, weil viele Menschen erleben den Rettungsdienst ja nur aus der Perspektive eines Notfalls, einer extremen Situation. Viele Dinge sehen sie einfach gar nicht. Was hast du in dieser Zeit über Menschen gelernt und über Verhalten und über Stresssituationen?
Ja, dass Menschen natürlich unterschiedlich reagieren und dass es Menschen gibt, die die Symptome, die Notfallsituation sehr viel dramatischer empfinden als andere, die vielleicht sehr viel niederschwelliger dann auch die 112 anrufen, als andere, die sagen, ja, nur weil ich jetzt irgendwie meine linke Körperhälfte gerade nicht mehr bewegen kann, ist das ja noch lange kein Grund, irgendwie mal hier das medizinische System zu kontaktieren. Dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich darauf reagieren und dass es aber natürlich trotzdem unser Job ist, dann auch in den Leitstellen, wenn die Menschen dann dort anrufen, dann eine Einschätzung zu machen, was ist tatsächlich da vor Ort. Was ist es für ein Notfall? Ist es ein Notfall? Was für ein Notfall? Und welches Fahrzeug schicke ich dahin?
Humor ist jetzt vermutlich das, was man am allerwenigsten vermutet an einem Unfallort, in einer Notfallsituation. Aber um den Brückenschlag zu kriegen, auch zu deinem Comedy-Leben, Comedian-Leben, erinnerst du dich an einen Einsatz, wo ihr auch mal herzhaft gelacht habt, den du auch bis heute nicht vergessen hast?
Ja, das ist so ein bisschen, auch bei meiner Show war das wirklich über Jahre auf der Bühne, habe mich hingestellt und so mein Eingangsjoke war dass die, ne, ich muss dem Publikum erklären, dass sie glauben, dass ich Notarzt bin, aber das müsste ich auch im Rettungsdienst. Das war so mein Gag, dass sie gesagt, selbst im Rettungsdienst, wenn ich da ankomme, Leute rufen ein, sag ich, komm so. Und dann hatten wir wirklich, und das ist jetzt, glaube ich, so 1,5 Jahre her, hatten wir die Situation, da sind wir reingekommen und da sagte die Patientin dann, also hätte ich ja wirklich gedacht, dass mal einmal ein Notarzt mit dabei ist. Und dazu meine Kollegin hat dann auf mich gezeigt, da ich gesagt, ja, da ist er, da steht sogar hinten drauf. Das hat die Patientin, nö, der sieht aber gar nicht so aus. So, und das war so abstrus, weil, und ich hatte so einen Eindruck, ja, sie hatte, das war eine Patientin mit Brustschmerzen, mit Verdacht auf Herzinfarkt, und hat dann gemerkt, ja, okay, sie hat mit dem Morphin dann ein bisschen weniger Schmerzen, aber ich hatte so den Eindruck, so kurz vor der Notaufnahme, ja, war sie sich aber immer noch nicht sicher, bin ich's. Und das war so abgefahren und vor allem auch, dass irgendwann den Joke, den ich so aus Spaß immer erzählt habe, dass der plötzlich von der Realität eingeholt wird. Ja. Das war sehr abgefahren.
Und hat die Patientin es geschafft und überlebt?
Sie hat's geschafft, sie hat's überlebt und ich weiß bis heute nicht, ob sie davon überzeugt ist, dass ich wirklich Notarzt bin, aber sie hat's gut überstanden.
Wahrscheinlich sitzt sie immer in der ersten Reihe bei deinen Shows im Moment.
Ja, das kann natürlich sein, aber sie hat sich nicht geoutet, also dass sie das ist oder war.
Du hättest auch einfach nur Notarzt bleiben können, aber stattdessen stehst du plötzlich auf den Comedy-Bühnen in Deutschland und vielleicht auch bald, wer weiß, in der Welt. Wie kam es dazu?
Also ich glaube, das war schon ein langer Weg, und aber so ein bisschen kompakt ist es so, und das kann jeder, der im medizinischen System arbeitet, der im Rettungsdienst arbeitet, kann das sicher bestätigen. Es gibt Situationen, die sind einfach so abgefahren und so witzig, dass du kannst es einfach nicht glauben. Wie jetzt diese Geschichte hier mit der Patientin, die glaubt, dass ich ein Notarzt bin. So, und ich habe irgendwann diese witzigen Geschichten, mit denen bin ich einfach mal zu Open Mics gegangen, also wo Comedians ihre Gags testen, und habe mal geguckt, funktioniert das? Können Leute darüber lachen? Und das hat natürlich nicht alles funktioniert, und man muss auch ein bisschen aufpassen, so bei medizinischen Themen, wo ist da so die Grenze von einem Laienpublikum. Aber das wurde immer mehr, und ich bin dann, ne, bei Comedy-Veranstaltungen aufgetreten, bei so Mixed-Shows, wo mehrere Comedians auftreten. Das war so der eine Weg. Das andere ist, ich habe immer schon Ausbildung gemacht, und was mich mega genervt hat in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, dass man oft kompetente Leute da vorne hat, die aber nicht in der Lage sind, ihren Inhalt so auf die Zielgruppe Schüler und Studenten aufzubereiten. So wirklich zu sagen, was brauchen die wirklich? Und das gilt halt auch für Notfallmedizin, dass ich sehr viel so im Bereich Ausbildung gemacht habe, zu sagen, lass es uns runterbrechen auf einige wenige wichtige Dinge. So, das sind so die zwei Pfade. Und dann ist es so, dass viele Leute sagen, oh, so Laien, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, was ich im Notfall machen muss. Aber jetzt nochmal Erste-Hilfe-Kurse, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Dass so die Frage ist, wie kriege ich die? Und dann kam irgendwann diese Idee, komm, lass uns doch diesen Comedy-Part mit, was mache ich in einer Notfallsituation, was muss ich da tun, was kann ich da ganz einfach tun, lass uns das verbinden, und daraus ist dann die Show Scheiße, ein Notfall entstanden, und auch so ein bisschen diese Mission, komm, im Notfall zu helfen, ist ganz einfach.
Und ich meine, Comedy in dem Fall und Humor ist ein Werkzeug, um dieses ernste Thema mit einem gewissen, ja, mit Leichtigkeit an die Menschen zu bringen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht ohne Gegenwind passiert ist von Kollegen oder von seriösen medizinischen, ich sag jetzt mal den Vorgesetzten, dass du vielleicht auch erst belächelt wurdest. Kann es sein?
Ja, also grundsätzlich glaube ich schon, egal welches Thema, und wenn du sagst, du, mein Ding ist Versicherung oder was auch, egal, wenn du was vermitteln willst, das muss mit Humor daherkommen. Also das kennen wir alle, dann, ne, wir wollen, dass das entspannt, dass das lustig, fluffig daherkommt. Deshalb denke ich, ja, Humor oder nett gemacht, das ist immer ein gutes Vehikel. Aber es war tatsächlich so. Ich habe damals, habe ich in der Uniklinik in Münster gearbeitet, und damals der leitende Oberarzt, und ich zu dem gegangen, habe gesagt, du, ich würde gerne Teilzeit machen, weil mir so klar war, nach 30 Stunden Intensivstation am Wochenende, da kann ich aber auf keiner Bühne dieser Welt mal irgendeinen Joke erzählen. Und er hat gesagt, wie, jetzt Teilzeit? Und dann habe ich gesagt, ja, du, ich mache hiermit Comedy. Aha, Comedy. Mhm. Ja, klar, kann man machen. So, also der hat mir jetzt nicht gesagt, was soll die Scheiße, aber das stand so richtig, das stand schon super, super im Subtext. Und ich wusste auch noch nicht, wo das da hingeht. Mir war nur klar, ich kann es nicht machen, wenn ich mit einer Anästhesiestelle auf der Intensivstation mal Vollzeit, also das geht nicht so. Und dann habe ich das immer weiter reduziert, quasi meinen klinischen Anteilen. Bin dann quasi aus der Klinik raus und Notarzt gefahren, eben nebenher noch, habe die Shows gemacht. Und es war wirklich eine ganz tolle Situation, weil wir viele, viele Jahre später, als die Show dann fertig war, sind wir in die Stadt, wo er, der leitende Oberarzt, der damals gesagt hat, was da Chef geworden ist in der Anästhesie, wo wir dann 2 Shows in der Stadt gemacht haben und er dann gesagt hat, nee, Lüder, also ganz ehrlich, das wusste ich damals schon im Neurochirurgie-OP, das ist genau dein Ding. Und das war schöne Genugtuung. Einfach so dann zu sehen, ja, so dann kritisch zu anfangen, was soll das denn jetzt? Willst du nicht Oberarzt werden hier in der Klinik? Und dann zu sagen, okay, das hat doch so ein sinnvoller Weg.
Ja, da schließt sich dann ein Kreis wieder irgendwo.
Ja.
Ich habe mal lange Zeit im Radio gearbeitet und da hatten wir die Grundregel, Comedy ist Tragödie mal Zeit. Also ein Vorfall, den es gegeben hat, da kann man nicht sofort drüber lachen. Also nehmen wir mal, gut, über einige Dinge kann man nie lachen, 11. September oder Tragödien, aber einige Sachen, die passieren, die sind über kurz oder lang im Rückblick unterhaltsam. Gibt es Bereiche aus dem Rettungsdienst in der Notfallmedizin, die gar nicht zum Lachen sind?
Also ich glaube, es gibt keine Grenze. Und das ist ja auch immer die Diskussion bei großen Comedians. Gibt es Dinge, über die man keine Witze machen kann? Man kann über alles Witze machen. Das ist immer eine Frage, wie. Und wenn man jetzt in der Medizin bleibt, und das ist schon mein, ich verlasse das schon auch mal ganz kurz in andere Bereiche, aber ich sage auch, das, was ich humoristisch erzähle auf der Bühne, ist immer im Bereich Notfallmedizin, kann man per se über alles Jokes machen, das ist immer eine Frage, wie ich die aufbaue. Ne? Und natürlich erhebe ich mich nicht über Patienten, ich mache mich nicht über die lustig und das ist ganz wichtig. Aber das ist nochmal, das ist die Art, wie ist der Joke an sich aufgebaut. Glaube ich, das ist das Entscheidende. Aber vielleicht doch noch einen kleinen Nachtrag dazu. Es gibt natürlich Situationen, aber die hast du auch in Notfalltrainings, wenn du zum Beispiel, es geht um Herzdruckmassage, es geht um Reanimation, sondern hast du in der ersten Reihe jemand sitzen, der hat halt vor 2 Monaten einen Angehörigen verloren, der ist umgekippt im Wohnzimmer, wusste nicht, was er tun soll, hat die 112 angerufen, hat dann auch nicht geklappt mit der Reanimation, die dann irgendwie sich aufstehen, weinen, raus so. Und dann sag mal, was war da los? Und dann, ja, es tut mir total leid, ich hatte dieses Erlebnis. Oder es gibt so eine Geschichte über Magenschutztablette mit Suizid und dann der Moderator an sich war da persönlich betroffen, weil sein bester Freund vor kurzer Zeit, also man wird bei medizinischen Themen auch Leute erwischen, die eben gerade irgendetwas erlebt haben, die gerade persönlich betroffen sind und die dann eben mehr betroffen sind von diesem Joke. Aber das ist natürlich dann einer im Publikum mal so. Also komisch wäre es, wenn es alle sind.
Sie sind freiwillig da.
Sie sind freiwillig da und sie wissen auch, es geht irgendwie um Medizin und es geht um Medizin kombiniert mit Humor. Ja.
Hast du das Gefühl, dass deine Zuschauer, dein Publikum, deine Fans über Humor die Inhalte besser behalten? Und hattest du da mal ein Erlebnis? Also wurdest du mal angesprochen, dass jemand sagt, Mensch, und bei Lüder habe ich gelernt, so geht's und in der Situation konnte ich es anwenden?
Also per se ist meine Show und auch das, was ich auf der Bühne mache, das ist einfach ein unterhaltsamer Abend und das soll es auch primär sein. Leute sollen kommen, ob die nun aus der Medizin kommen oder medizinische Laien sind, die sollen da Spaß haben, die 2 Stunden und sagen, wow, war das ein lustiger Abend. Also Humor ist das Vehikel oder aber die Message, die ich dranhänge, Helfen im Notfall ist ganz einfach, hängt da so mit dran, aber das muss ein unterhaltsamer Abend sein. Wir hatten aber eine Show in Hamburg jetzt letztes Jahr im November. Und das war irgendwie 2 Tage danach und nach. Da waren 2 Notfallsanitäter aus dem Publikum, die sich meine Show angeschaut hatten. Die waren als First Responder, waren die bei einem Einsatz. das war auch eine kollabierte Person, die hat mir dann gemailt, die Profis, die beiden First Responder, und haben gesagt, sie wären zu einem Einsatz gerufen worden, bewusstloser Patient, bewusstlose Person. Und die Ersthelfer da vor Ort, ne, hat das wunderbar gemacht, wunderbar versorgt, und die haben den First Responder, und die kannten sich nicht, haben sie gesagt, es fanden sie wären ganz vor kurzem noch bei mir in einer Show gewesen, sonst hätten sie nicht gewusst, was sie da tun müssen. Und das fand ich schon, ich weiß, das ersetzt kein Notfalltraining, wenn da jetzt 500 Leute sitzen und ich da auf der Bühne bin, ne? Das ist ein Konsumieren aus, ne? Und man muss Dinge auch praktisch üben, damit man darin fit ist. Aber das fand ich schon, das war so ein ganz tolles Feedback und eine ganz tolle Rückmeldung. Und zwar so direkt nach der Show, dass es offensichtlich schon einen Effekt hat.
Ja, sinnstiftend auch. Also, du sprichst ja oft darüber, dass viele Menschen helfen würden, wenn sie nur wüssten, wie genau. Warum haben so viele Menschen Angst vor erster Hilfe?
Also ich glaube ganz ehrlich, und ich weiß, es ist heute besser, dass wir so im Bereich Erste-Hilfe-Kurse, und das ist einfach die Hauptschnittstelle zu Laien, ne, und Notfällen, dass wir einfach Dinge in den letzten Jahrzehnten schon grundsätzlich falsch gemacht haben da. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Part ist eben der, dass wir vermittelt haben, du mein lieber Ersthelfer, und nochmal, es ist heute besser. Aber es war einfach so in den letzten 30, 40 Jahren, dass wir gesagt haben, du musst ganz viele Krankheiten kennen, um im Notfall helfen zu können. Ja, so, und da gab es diese Differentialdiagnose Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung, Symptomkomplex Schlaganfall, wo ich jetzt als Notarzt manchmal in so einem Notfallsetting stehe, ja, und dann sage, ist das ein Schlaganfall und ist das keiner? Dann zu erwarten von dem medizinischen Laien, dass der das in so einem Notfallsetting erkennt, das ist echt abenteuerlich. Das ist so der eine Pfad. Also zu viel Info an Laien ranreden. Und das Zweite, und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, das ist, wir haben, man kann das gar nicht anders sagen, wir haben damals Teilnehmer in Erste-Hilfe-Kurse, wir haben die bedroht. Es gab eine Overhead-Folie, da stand obendrauf Paragraph 323c Strafgesetzbuch, unterlassene Hilfeleistung. Und da haben wir gesagt, mein lieber Ersthelfer, du, wenn du was falsch machst, wenn du nichts machst, aber weißt du was, egal was du machst, du kommst in die Erste-Hilfe-Hölle. Und ich glaube, das wirkt extrem nach heute. Extrem noch nach. Und das ist bei Jüngeren weniger, aber ich sag mal, ne, so bei der älteren Generation, das ist ein ganz wichtiges Thema, dieses falsch machen, ja, was wir ständig auch wiederholen. Ja,
ja, das ist sicherlich wahr. Und auch die wenige Routine, die man hat. Also ich hatte mal einen Erste-Hilfe-Kurs fokussiert auf Erste-Hilfe im Reitstall. Mhm. Und das Team, das vor Ort war, die haben eine Gruppe geschminkt mit diversen Unfällen, die vorkommen. Und das war sehr plastisch. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Also es war schon sehr nahbar und erlebbar. Was sind die größten Missverständnisse, die dir immer wieder begegnen beim Thema Erste Hilfe?
Ja, ich glaube, und dafür haben wir selber gesorgt, zu sagen, es ist mega kompliziert und du musst das und das und das und das wissen. Und am Ende, es ist super einfach, im Notfall zu helfen. Es ist super einfach und das kannst du auch. So,
was sind die drei Dinge, die man können muss?
Ja, Mut zusammennehmen. Natürlich ist das immer spannend und ich glaube, da spielt auch das rein, was du eben gefragt hast noch. Notfall ist halt was Seltenes. Notfall ist selten und deshalb ist auch so diese Schwelle, sich mit Notfall und was mache ich dann auseinanderzusetzen, die ist halt super hoch, neben Beruf, Hobby, ne, Familie und auch einfach mal nichts tun. Von daher, sich in den Kurs zu setzen oder sonst irgendwas zu machen. Ich glaube, was wichtig ist und was wir sagen können, nimm den Mut zusammen, geh dahin, hilf, es kann dir nichts passieren. Du bist auch juristisch wunderbar geschützt als Ersthelfer. Achte da kurz auf deine Sicherheit und dann gehst du dahin und schaust, was ist da passiert und hilfst und rufst die 112 an und lässt dich dann da irgendwie durch den Notfall führen.
Du hast mit dem Notfall 3x1 ein Konzept entwickelt, das Erste Hilfe vereinfachen soll. Mhm. Was genau ist das, ein Ansatz?
Ja, ich glaube, also der Ansatz ist, brich es runter auf was, ne, auf einfach, auf drei Notfallsituationen. Und das ist am Ende des Tages, ob man im Krankenhaus, im Rettungsdienst oder, ne, als Laie in der Fußgängerzone unterwegs ist, auf Notfall zukommt. Es gibt sozusagen drei Aggregatzustände von Patienten, von Menschen in Notfallsituationen. Das erste ist, eine Person ist bei Bewusstsein, ja, hat aber plötzlich rasend Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Luftnot, hat Bauchschmerzen, hat sich das Bein gebrochen, schreit mich an. Ja, in all den Fällen hat die aber Atmung, Kreislauf, ne, sonst können sie auch gar nicht mit mir reden. Und die wichtige Message ist hier, und das ist Notfallsituation 1, zu sagen, an dem Problem an sich, an der Luftnot, an den Schmerzen an den Beinen, kann auch ich, Lüder Warnken, privat in der Fußgängerzone, kann nichts ändern. Das heißt, die gute Nachricht ist zu sagen, wenn das so ist, also wenn Kopfschmerz, wie auch immer, 112 anrufen, dabei bleiben. That's it. Und das ist quasi ja ein Hauptteil aller Notfälle, auf die wir zukommen können. Notfallsituation Nummer 2 ist eine Person, die ist bewusstlos, atmet aber noch, dass wir sagen, okay, Seitenlage, natürlich Hilfe mit dazu holen. Und Notfallsituation Nummer 3 ist eine bewusstlose Person, atmet nicht oder ich bin mir nicht sicher, auch 112 anrufen und dann anfangen mit der Herzdruckmassage, bis in klassischer Weise der Rettungsdienst da ist. Und damit habe ich quasi fast oder alle oder einen Großteil aller Notfälle, auf die ich zukommen kann, habe ich damit abgefrühstückt. Und das ist eben das Notfall 3x1. Brich's runter, ja, wir müssen nicht über Differentialdiagnose, Thoraxschmerz oder was weiß ich, das ist völlig irrelevant. Ja, die drei Aggregatzustände und das ist alles, was du für den Notfall brauchst.
Und diese einfachen Handlungsmodelle nehmen wahrscheinlich dann auch die Ängste gleich, oder?
Ja, das natürlich. Und ich muss das, also ich muss mehr machen, als es nur vorzustellen, zu sagen, hey, hier ist ein 2-Stunden-Training, da sind 10 Teilnehmer, 2 Trainer und wir machen genau die 3 Notfallsituationen durch. Also man muss das schon hands-on mal üben, ja, aber eben sehr niederschwellig. Du musst dich nicht ganz Tag irgendwo hinhocken. Und ich glaube, das Vereinfachen ist zu sagen, ich muss das und das und das alles nicht kennen. Das Vereinfachen nimmt auch dann die Angst oder zu sagen, wow, es ist viel einfacher, als ich immer dachte.
Was können Schulen oder Erste-Hilfe-Kurse-Anbieter besser machen?
Also ich glaube, Schulen sind ja schon auf einem ganz guten Weg und das ist ja auch das, was zum Beispiel die Skandinavier perfekt vorgemacht haben. Wie kriegen wir das hin, dass mehr Menschen anfangen, Herzdruckmassage zu machen, wenn jemand kollabiert ist und irgendwie nicht mehr atmet? Da sind ja auch so Kampagnen, ne, wie ein Leben retten von der DGAI und sind ja da dran, genau zu sagen, lass es uns einfach machen, lass uns an Schüler rangehen, denn je früher ich mit so Infos, mit Trainings an Menschen rangehe, das kannst du in einer Notfallsituation machen. Das wissen wir alle, ne, Kinder trauen sich da viel mehr, desto mehr werden dann eben auch helfen. Und dass das wichtig ist, dass man das integriert in den Lernplan. Und es gibt ja auch Bundesländer, die haben das eben schon standardisiert einmal im Jahr hier ein Thema Erste Hilfe, Reanimation als fester Bestandteil vom Lehrplan. Dass es nicht optional ist, sondern dass das fest übernommen wird, dass man sich diese Zeit nimmt. Und nochmal, das hat in anderen Ländern super Effekt gehabt und bei uns letztendlich auch. Ne? Wenn man sagt, 2013 haben wir 17% der Umstehenden in Deutschland gehabt, die angefangen haben mit Herzdruckmassage und wir sind jetzt über 55%. Ne? Seitdem jetzt über, sagen wir, was haben wir, 2026, jetzt über 13 Jahre diese Kampagnen laufen. Mach es einfach, wir gehen in die Schulen, in der Woche der Wiederbelebung wiederholen wir das da im September, dieses Thema. Ja, das hat, glaube ich, den größten Impact auf was machen, wann und wie helfen Menschen in Notfallsituationen. Deshalb ist das super, super mit den Schulen.
Also ist Deutschland schon ein bisschen auf dem Weg, das beste Ersthelferland zu werden, was ja ein bisschen deine Mission auch ist?
Definitiv.
Ja, welche Rolle könnte die Politik besser machen, Rettungsdienste und Gesellschaft? Also wo kann man voneinander lernen? Welche Hebel sind noch da, um das Ganze weiter im Bewusstsein zu haben?
Ja gut, ich denke, Kampagnen zu diesem Thema sind wichtig. Es ist einfach, du kannst gut im Notfall helfen. Wir müssen weg von diesem Narrativ, du kannst was falsch machen. Weil ich glaube, das ist immer sowas, ne, das halten wir immer so ein bisschen hoch. Ah, und ich kann was falsch. Nee, also statt kompliziert das Falsche, ganz einfach das Richtige.
Bei Herzmassage denkt man immer, oh Gott, jetzt breche ich dem die Rippen. Man hört, man kann die Rippen brechen und so.
Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen das Narrativ ändern und so sagen, eben statt kompliziert das Falsche, ganz einfach das Richtige tun. Wir müssen also auch, glaube ich, aus unserem Wortschatz, weil das immer so assoziiert ist mit Erste Hilfe, so falsch machen. Dafür haben wir einfach auch gesorgt. Das ist wichtig, das, was wir eben besprochen haben, in die Schulen reingehen, dass das in den Lehrplänen mit verankert wird. dass wir auch schauen, dass wir, und das ist so ein, ich weiß, das ist ein sehr großes Thema, aber dass wir so diese Notfallpatientenströme, dass wir Rettungsdienstler, dass wir gucken, wie können wir das besser steuern, besser lenken, weil wir ja schon immer erwarten von der Bevölkerung für eine Notfallsituation, für ein medizinisches Problem, was selten auftritt. Also wenn du das Problem hast, wendest du dich dahin, wenn du das Problem, wendest du dich bitte da, dann rufst du da an und da bitte nicht deswegen da an. Also wir müssen schon dafür sorgen, dass wir sagen, es gibt irgendwie sinnvollerweise eine Anlaufstelle und da kann ich anrufen und sage, pass auf, ich habe das Problem und dann wird das quasi von uns als Medizin, als Rettungsdienst, als Notfallmedizin für Profis, wird das weitergeleitet an die richtige Stelle, ob das jetzt der Hausarzt ist, ob es der kassenärztliche Notdienst oder eben dann der Rettungsdienst ist.
Ganz spannend, Dr. Lüder-Wanken, vielen Dank. Abschließende Frage. Wenn man dich jetzt vor die Wahl stellen würde, konstruiert, Comedian auf der Bühne oder Notarzt, welchen Weg würdest du gehen?
Also ich gehe beide und ist schon ganz wichtig, die Kombi, und ich würde auch weiter beides machen. Und also Bühne macht mir Spaß und ich sehe, ich erreiche damit super, super viele Leute, oder sozusagen in meinem Universum erreiche ich damit viele Leute. Aber ich werde immer auch als Notarzt tätig werden und auch als Notarzt tätig sein, dass man nicht sagen kann, du, der Lüder, der hat vor 10 Jahren das letzte Mal einen Patienten gesehen, der weiß überhaupt nicht mehr, was da los ist. Deshalb sicher hauptsächlich Bühne, Tour, Show, um möglichst viele Leute zu erreichen und aber eben immer noch den Fuß auch im Rettungsdienst zu lassen.
Ich drücke dir ganz fest die Daumen für deine Mission. Herzlichen Dank für die Zeit und ich. Und dann, ja.
Dankeschön.
Wäre jetzt noch Zeit für einen Werbebreak. Bist du auf Tour gerade oder?
Ja, ich bin jetzt am 1.9. geht's wieder los. Starte ich in Hamburg, im wunderschönen Alma Hoppe. Die Herbsttour startet. Genau, Tickets gibt's auf meiner Homepage lüder-wanken.de. Bei Instagram kann man mich finden. Und ja, freue mich, wenn wir uns da sehen bei einer der Shows.
Ganz viel Erfolg und vielen Dank.
Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.